Wir werden das Kind nicht verändern können. Was wir tun können, ist herauszufinden, wie es tickt. Was braucht's? Und dann einen Weg zu suchen, der auch zu uns passt. Wie gesagt, es gibt nicht nur einen Weg.
Hallo und herzlich willkommen bei Herz-Bauch-Bindung, dem Podcast für dein Mama-Mindset. Ich bin Christina Daum, selbst Mama von 3 Kindern, Hebamme und Hypnose-Coach und möchte in meinem Podcast dir die Themen Liebe und Selbstliebe, Persönlichkeitsentfaltung, Spiritualität und bedürfnisorientierte Begleitung näher bringen. Und das speziell für dich als Schwangere und für dich als Mama. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zuhörst. Hallihallo, es ist wieder Zeit für ein Interview. Ich habe bei Irina Kaiser angefragt. Sie nennt sich bei Instagram die Babyschlaffee und ist eine oder überhaupt die erste Expertin im Netz gewesen, schon seit Jahren, zum Thema Babyschlaf. Und dieses Thema brennt so, so vielen Eltern, Mamas auf der Seele, denn bekanntlicherweise ist die erste Zeit mit einem Baby meist von wenig Schlaf begleitet. Und ja, wenn da jemand eine Ahnung hat, eine Idee dazu hat, wie denn Eltern und auch Kinder einen besseren und einen erholsameren Schlaf bekommen können, dann ist das die Babyschlaffee. Ich freue mich, dass du dich jetzt hier für dieses Interview interessierst und wünsche dir da ganz viel Freude und Inspiration. Ganz generell ist dieses Gespräch nicht nur geeignet für Eltern von Babys, die schlecht schlafen, sondern auch für dich als Schwangere, für dich als Mama, die das Gefühl hat, ja, das mit dem Babyschlaf klappt bei uns ganz gut. Denn hier geht es um die Basics, um die Haltung und um das, was dein Baby einfach braucht, damit es gut schlafen kann und ausgeruht wach sein kann. Also dieses Interview ist für alle, natürlich auch für die Papas und die Großeltern, die sich informieren möchten. Los geht's und ja, ich hoffe, du kannst ganz viel für dich mitnehmen. Hallo, willkommen im Podcast. Wieder mal mit einem Interview und ich liebe es, ihr wisst es mittlerweile schon da draußen, ganz spannende Frauen anzusprechen und sie zu ihrem Thema zu interviewen und sie zu Wort kommen zu lassen und ihr Expertenwissen hier strahlen zu lassen. Und heute habe ich die Irina Kaiser im Interview. Sie ist Schlafexpertin, sie nennt sich auch die Schlaffee. Und ja, ich glaube, da ist ganz, ganz viel drin und es wird bestimmt einer der Top-Podcasts, die hier gehört werden in meinem Herz-Bauch-Bindung-Podcast. Liebe Irina, stell dich doch gerne selber mal vor. Wer bist du? Was machst du? Warum bist du da hingekommen, wo du jetzt gerade bist?
Oh ja, Christina, vielen lieben Dank auch für die Einladung. Das ist immer wieder spannend, auch mal von sich und über sich zu berichten. Macht man im normalen Leben ja kaum noch. Und auch an alle, die zuhören, ich hoffe, ihr seid gut drauf und habt ein bisschen Zeit mitgebracht, weil ich auch viel zu erzählen habe. Wie gesagt, ich heiße Irina Kaiser, habe selbst 2 Kinder, war, bevor ich Schlafexpertin wurde, gar nicht im Kinderthema unterwegs, Karrierefrau, Geschäftsführerin von einer GmbH und insgesamt auch sehr verkopft gewesen, mein Leben war sehr durchgeplant und dann kamen Kinder und das erste hat natürlich alles auf den Kopf gestellt und mit dem zweiten sind wir ganz untergegangen. Lange Rede, kurzer Sinn, so wie das halt manchmal so ist oder ganz oft, bringen Kinder ihre Korrekturen in unser Leben Und wie gesagt, wir sind schlaftechnisch dermaßen schwierig unterwegs gewesen, dass ich irgendwann gedacht habe, also es ist nicht nur so, dass es nicht so weitergehen kann, sondern es muss auch noch was geben. Es kann nicht sein, dass man einfach oder dass es die einzige Option ist, einfach zu warten, bis es von alleine was wird. Weil genau das habe ich bei meinem ersten Kind gemacht. Das hat dann auch nur 5 Jahre gedauert. Sarkasmus. Ja, da hat er durchgeschlafen. Und genau, und beim zweiten Kind habe ich gesagt, okay, machst du jetzt einfach alles anders wie beim ersten, dann wird's schon, ne? Logik. Ne? Weil beim ersten hast du wahrscheinlich alles falsch gemacht, machst du beim zweiten ganz anders. Und siehe da, meine Tochter hat ihren Bruder um Längen übertroffen, was einen schlechten Schlaf angeht. Wir waren jetzt am Rande erwähnt mit ihren 11 Monaten alle 45 Minuten wach, also nie länger als 45 Minuten geschlafen und nur im Arm tragend eingeschlafen, nachdem ich abgestillt habe, weil alle gesagt haben, abstillen ist der Bringer, musst du einfach tun, dann ist alles gut. Also der Klassiker eben. Und dann habe ich gesagt, okay. Und in Deutschland gab es damals noch nichts. Wir sprechen hier von 2016. Ende 2016. Und dann bin ich in die USA gegangen, weil es dort das Thema tatsächlich schon länger gab. Und es gab auch ganz viele und unterschiedliche Schlafexpertinnen, also Expertinnen. Ich habe eine Ausbildung gemacht und wurde dann offiziell Schlafcoach. Wobei ich sagen muss, alleine Ausbildung zum Schlafcoach tut's noch nicht. Das heißt, es folgten auch noch ganz, ganz viele Fortbildungen. Komme ich später zu. Lange Rede, kurzer Sinn. 2017 war ich fertig. Meine Tochter hat nach 2 Monaten durchgeschlafen. Das gleiche Kind, was vorher alle 45 Minuten wach war. Ich voll begeistert. Gleich auf Instagram mit meinem Account gestartet, damals noch als Babyschlafschule, mittlerweile als Babyschlaffee. Ich war die erste auf Instagram mit dem Thema. Das heißt, damals war dieses Thema gar nicht präsent. Ich musste ganz, ganz viel Aufklärung betreiben. Ich musste die Eltern dafür sensibilisieren, dass es zum einen richtig ist, dass es sich komisch anfühlt, wenn man solche Probleme hat. Also ihr seid nicht falsch, es ist wirklich ein Problem. Selbst wenn euer Kinderarzt sagt, das ist normal, dass Kinder so schlafen, man wird ja leider Gottes meistens abgespeist, leider. Und dann, klar, die zweite Message oder die zweite Botschaft war, es gibt viele Dinge, die man tun kann. Und ja, häufig ist das, was wir denken, dass es richtig ist, genau das Verkehrte. Und manchmal lohnt es sich, das ganze Konzept komplett zu überdenken und von irgendwelchen komischen Ansätzen, die man irgendwo aufgegriffen hat, ob jetzt aus der älteren Generation mit schreien kräftig die Lunge und lass es bloß und gewöhn's bloß nicht an die, das kann es nicht sein, ne? Weil machen wir schon und funktioniert trotzdem nicht so gefühlt. Oder auch dieses bilderbuchmäßige Kind nach festen Zeiten einfach hinlegen oder sobald du ein gutes Ritual gefunden hast, dann schläft dein Kind schon durch. Man wird ja von allen Seiten praktisch bombardiert mit dem ganzen Wissen, wobei man am Ende nie weiß, wo das Wissen herkommt und wie es überhaupt zustande kommt. Ich war genau da auch. Ich habe mich belesen und belesen. Und wie gesagt, nach der Ausbildung zum Schlafcoach kam dann noch eine Zusatzausbildung. Ich habe bei den Autoren von Oje, ich wachse gelernt in Amsterdam und alles, was über kindliche Entwicklung und warum und wieso und mit dem ganzen Hintergrundwissen. Dann kam die Ausbildung zur Stillberaterin. Dann kam noch ein Workshop bei dem Leiter der Schreiambulanz in Bremen, also da, wo wir auch so hinter die Kulissen gucken konnten, wie so die Arbeit mit den Eltern von Schreikindern vonstatten geht. Und zu guter Letzt, und das ist so ein bisschen die Kirsche auf meiner Torte, habe ich vorletztes Jahr noch die Ausbildung von Professor Dr. Brisch gemacht. Das ist die Koryphäe auf dem internationalen Feld, was die Bindungsforschung angeht. Und bin offiziell SAFE-Mentorin, das heißt eine Fachspezialistin für sichere Bindung zwischen Eltern und Kind. Und damit würde ich fast sagen, ich bin fertig, wobei ich glaube, man wird nie fertig. Aber es ist alles das, was ich in meiner täglichen Arbeit nutze. Und den Eltern auch weitergeben kann. Man muss dazu sagen, ich habe über 1000 Beratungsstunden hinter mir mit ganz, ganz vielen Familien und habe relativ früh gemerkt, dass das alleine nicht reicht, weil zum Beispiel auch Familien, die bei mir die Schlafberatung gemacht haben und dann endlich gut geschlafen haben, sich zum Beispiel die Frage gestellt haben, wie machen wir das beim nächsten Kind? Irina, sag uns bitte, was hätten wir alles anders machen können oder was machen wir? wir mit dem ersten Kind, damit uns das Ganze nicht passiert. Dann kam so ein Babyschlafkurs zustande. Und das war so ein bisschen, hatte so einen Explosionseffekt, wo die Leute sagen, jetzt wissen wir eigentlich, wie das Ganze funktioniert. Na, und damit die Probleme gar nicht erst entstehen. Ich bin auch immer froh und glücklich über jede Möglichkeit, Eltern zu erreichen, entweder noch vor der Geburt oder kurz nach der Geburt. Da, wo es halt um das Wesentliche geht, da, wo es darum geht, wie reagiere ich? Wie erkenne ich, was mein Baby braucht? Wie gestalte ich das Ganze, dass es harmonisch abläuft und ich gar nicht erst in diese endlose Teufelsschleife komme, wo ich nur noch dem Schlaf hinterherrenne, selbst keine Energie mehr habe und mein Baby damit auch noch überfordere. Na, deswegen, also Aufklärung ist auf jeden Fall der Schlüssel. Mir ist viel lieber, die Eltern kommen zu mir gar nicht erst, sondern wissen einfach, wie es geht. Leider Gottes, und das ist so ein bisschen die Problematik in unserer Gesellschaft oder insgesamt so ein bisschen die Einstellung von den meisten Menschen, die Hoffnung, dass uns nichts passiert ist, die ist am größten. So dieses, uns wird's schon nicht passieren. Klar hat man irgendwo im Hinterkopf den Gedanken, was ist wenn, aber man macht sich tatsächlich dann erst Gedanken, wenn es schon passiert ist. Und deswegen habe ich immer noch sehr, sehr, sehr viel zu tun. Und freue mich, wie gesagt, über jede Gelegenheit, wenn Eltern auch wirklich sich selbst die Fragen stellen und wenn sie keine Antworten finden, dann zu mir kommen und sagen, Irina, sag uns bitte, haben wir wirklich ein Problem? Oder ist es etwas, was normal ist? Ne? Da fragen ja die meisten dieses, machen wir es richtig, machen wir es falsch? Da merkt man, wie viel Druck in der Gesellschaft auch ist. Nicht zuletzt auch durch dieses Überangebot an unterschiedlichsten Informationen und Meinungen. Leider Gottes ist es so, dass in unserer Gesellschaft eine Meinung eines sehr bekannten Bloggers häufig viel mehr wiegt als die eines Fachmannes oder einer Fachfrau, die eine Ausbildung in der Richtung gemacht hat. Und klar, und dann ist man so im besten Falle verwirrt, im schlechtesten Falle wirklich so ein bisschen aufgeschmissen, weil irgendwie kommt man nicht weiter. Und dafür ist es ganz wichtig, dass man das auch weiß. Es gibt ein Fachgebiet, auf dem sich Menschen spezialisiert haben und da auch wirklich wissen, worum es geht und auch viele Lösungsansätze haben und anbieten können. Und das sehr, sehr individuell, also wirklich gucken, was braucht dein Baby oder helfen dir dabei herauszufinden, was dein Baby braucht und wie du genau drauf eingehst. So, jetzt war die Vorstellung lang genug, glaube ich.
Ja, wunderbar. Jetzt haben wir ein Bild davon, wer du bist und was du machst auf jeden Fall. Das ist total super, weil das klingt für mich jetzt sehr weit gefasst und dass du in ganz viele Richtungen dich da informiert hast und das alles mit reinspielen darf in deine Arbeit. Gehen wir doch mal genau zu dem Punkt. Prävention ist eigentlich der Schlüssel, das hast du eben so schön gesagt, ne? Also sich vorher informieren, weil das ist auch meine Erfahrung. Viele denken ja auch gerade in der Schwangerschaft erstmal nur bis zur Geburt. Die Zeit danach ist völlig ausgeblendet. Dann kommt vielleicht das Thema Stillen noch mit rein. Anschaffungen kommen mit rein. Aber wie wird der Alltag sich gestalten? Wird dann oft gar nicht so vorher schon durchdacht, was man natürlich auch nicht kann. Es ist ja auch sehr unsicher oder unvorhersehbar. Was würdest du denn sagen, was ist total wichtig, was Eltern wissen sollten? Wo sind die Grundbedürfnisse der Kinder, was das Thema Schlaf betrifft?
Ich glaube, es nur auf das Thema Schlaf zu begrenzen, wird schwierig, weil Bedürfnisse natürlich auch ineinander greifen. Und es ist immer schwierig zu sagen. Und deswegen geht es in jeder Schlafberatung, in jedem Schlafkurs nicht nur um das Thema Schlaf. Ne? Vielleicht an der Stelle so ein bisschen mein Schmerzthema. Und bitte, bitte nicht als Kritik verstehen. Mir ging es genauso. Ich habe vor der Geburt meiner Kinder gedacht, mein Leben geht genauso weiter. Nur kommt ein Kind hinzu. dass ein Kind aber alles umkrempelt und es leider nicht so funktioniert, dass wir einfach so weiterleben und das Kind da versuchen mit rein zu integrieren. Diese Erfahrung müssen alle Eltern irgendwann früher oder später machen, selbst wenn sie am Anfang sich mit Händen und Füßen dagegen wehren. Mein Schmerzthema ist es halt deswegen, weil ich manchmal solche Nachrichten bekomme. Das ist jetzt aus dem Leben gegriffen. Auf Instagram schreiben auch ganz, ganz viele. Eine ganz junge Mama, Baby 6 Wochen alt, mit so einer kleinen Vorgeschichte. Ich und mein Mann sind leidenschaftliche Radler und sind jeden Tag mit dem Fahrrad unterwegs. Das waren wir vor dem Kind und das wollen wir nicht aufgeben. So ist das Baby im Huckepack jeden Tag von früh bis spät auf dem Rücken mit dabei. So, jetzt kommt die Frage. Leider ist es so, dass unsere Tochter, obwohl sie müde ist, tagsüber gerade mal eine halbe Stunde schläft. Und wenn wir nach Hause kommen, schreit sie 4 Stunden am Stück. Was können wir tun? So, da liegt ganz viel Schmerz von mir drin, weil natürlich tut mir das Baby in dem Moment leid, aber auch irgendwo die Eltern, weil ich denen in dem Moment so ein bisschen die Illusion nehmen muss. Und das ist aber wichtig, dass es dann auch passiert, dass es uns nicht gelingen wird, die Kinder an uns anzupassen oder an unseren Lebensstil. Es muss genau umgekehrt passieren. Und genau umgekehrt bedeutet, wir gucken, was Kinder brauchen und bauen unser Leben darum herum auf. Das betrifft das Stillen, das betrifft das Schlafen genauso. Meine Erfahrung zeigt immer wieder, dass obwohl wir eigentlich uns im Allgemeinen darüber bewusst sind, dass Kinder gewisse Grundbedürfnisse haben. Aber wenn man Eltern fragt, welche Grundbedürfnisse, was glaubst du, ne, beim Thema Grundbedürfnisse geht es ja darum, dass es Bedürfnisse sind, wenn wir sie nicht befriedigt bekommen, dass damit auch das Überleben des Kindes nicht gewährleistet ist. Ne? Also Grundbedürfnis bedeutet, ohne können Kinder nicht überleben. Aber wenn man Eltern so fragen würde, welche Grundbedürfnisse kennst du, wird an erster Stelle immer Hunger kommen, immer Nahrung. Also dieses, wenn du das Baby nicht fütterst, dann stirbt es irgendwann, das ist klar. Und Schlafen wird, wenn überhaupt, ganz, ganz hinten dabei kommen. Ganz, ganz hinten, wenn überhaupt. Und das hat aus meiner Sicht ganz viel damit zu tun, dass in unserer Gesellschaft Schlaf als solches sehr unterbewertet ist. Schlaf ist auch das Erste, worauf wir verzichten. Und dann auch ohne Bedenken im Sinne von, keine Ahnung, wenn ich was zu tun habe, dann gehe ich eben später schlafen oder dann stehe ich eben morgen früher auf, macht ja nichts. Ja, und dadurch, dass wir selbst damit aufgewachsen sind und wie gesagt in unserer Gesellschaft das kein Thema, kein großes Thema ist, solange es kein Problem gibt, ne, wenn wir dann später mit Problemen konfrontiert werden, erst dann wird es uns erst überhaupt bewusst, transferieren wir das sehr, sehr gerne automatisch auch auf die Kinder. So nach dem Motto, naja, wenn es ein bisschen weniger geschlafen hat, wird es ja nicht davon sterben. Und das ist richtig. Also damit das Kind dran stirbt, muss schon sehr viel passieren. Aber man vergisst dabei eine ganz einfache Tatsache, dass Schlaf nicht nur ein Grundbedürfnis in dem Sinne sind und nicht nur für gute Laune beim Baby sorgt, sondern dass die meiste Entwicklung in den ersten 3 Lebensjahren fast ausschließlich im Schlaf passiert. Das heißt, all das, was ein Kind tagsüber sieht, lernt, wird nur im Schlaf verarbeitet. Das heißt, die ganzen neuronalen Verbindungen werden im Schlaf gebildet. Das heißt, wenn das Baby, nachdem es was Neues gelernt hat, nicht geschlafen hat, kann es nicht umsetzen. Bevor wir jetzt tiefer ins Thema reingehen, wie gesagt, man vernachlässigt oder unterschätzt das ganze Thema einfach enorm. Und natürlich ist es eine meiner Mithauptaufgaben, das immer wieder und immer wieder nach außen zu transferieren, die Leute dafür zu sensibilisieren. Im Sinne von, wenn du eine Nacht eine Stunde weniger geschlafen hast und dich dann am nächsten Tag irgendwie durchboxt durch dein Leben, dann gilt es aber leider nicht für dein Baby, weil es am Anfang einfach nicht genug Selbstregulationsmöglichkeiten hat, um das einfach nur so wegzustecken. Mhm. Und nochmal, bevor sich jemand zu viel Druck macht, einmal ist kein Mal. Und auch ein paar Tage hintereinander macht es noch nicht wild. Aber alles, was so in diesen Dauerzustand übergeht, wenn ich ein ständig müdes Kind habe, wird sich das auf die Entwicklung auswirken. Wie gesagt, und das ist etwas, was wir nicht sehen. Das, was wir sehen, ist natürlich ein unzufriedenes Kind. Das beste Beispiel, was mir immer wieder über den Weg läuft, ist dieses Thema Autonomiephase. Na, da sind wir ja schon noch nicht mal im Babybereich, sondern schon im Kleinkindbereich. Man nimmt viel lieber die Tatsache an, dass Kinder in der Autonomiephase launisch, unerträglich, unkooperativ sind und so weiter. Und man tauscht sich gerne zum Thema aus und jeder hat dann so seine Geschichte, so mein Kind ist noch schlimmer. Und anstelle sich damit zu befassen, das wäre aber immer die erste Frage, wenn man mit großen Problemen zum Arzt zum Beispiel gehen würde, würde ganz oben auf der Liste stehen, Mittagsschlaf, ja oder nein? Mhm. Denn eine Autonomiephase mit einem Kind, das einen Mittagsschlaf macht, ist eine ganz andere Autonomiephase, wie mit einem Kind, das keinen macht. Es macht einen Riesenunterschied aus. Eine meiner ersten Schlafberatungen überhaupt, da war ich noch ganz frisch nach der Ausbildung, ging um ein fast 2,5 Jahre altes Kind. Und Eltern hatten schon ein Rezept vom Kinderarzt für Medikamente gegen ADHS. So schlimm war es.
2,5 Jahre.
Ja. Und er hat da aber auch schon länger keinen Mittagsschlaf gemacht. Das ganze Leben war nur ein Kampf. Also die Mama, die hat mir dann so eine richtig coole Videobewertung noch gemacht. Die hat dann auch wirklich gesagt, ich war kurz davor, mich von meinem Mann scheiden zu lassen, weil das Leben mit diesem Kind und nichts wollte klappen, nichts konnte klappen. Die ganze Schlafberatung hat sich um diesen Mittagsschlaf gedreht. Und ich habe jede erdenkliche Möglichkeit genutzt, ihr die Wichtigkeit davon klarzumachen. Und wir haben uns lange und ausgiebig überlegt, wie können wir das denn sicherstellen? Lange Rede, kurzer Sinn, nach 2 Wochen ein ganz normales Kind. Mama hat gesagt, ich wusste nicht, dass mein Kind sowas kann, auch mal alleine spielen. Auch mal abends ruhig mit uns zu interagieren und nicht durchs Haus zu flitzen und schreiend und nur noch Gefühlsausbrüche. Weil wie gesagt, wir nehmen viel einfacher die Tatsache an, dass Kinder in der Autonomiephase insgesamt schwierig sind und gucken da leider Gottes nicht dahin, wo es vielleicht ursächlich liegt. Und das ist natürlich sehr schade, also wirklich sehr schade. Ja, und solche Sachen, und das ist da, wo, weil wir den Unterschied ja erstmal nicht kennen, können wir den Wert auch gar nicht erkennen. Aber wenn wir wissen, so war unser Kind, bevor es Mittagsschlaf gemacht hat und so ist es jetzt mit Mittagsschlaf und man erkennt da, das sind Welten dazwischen und das ganze Leben ist ganz für das Kind und auch für die Familie, wo es einem überhaupt erst bewusst wird. Und diesen Satz, den höre ich natürlich ganz, ganz oft, dieses Kind ist wie verwandelt. Das gleiche Kind, was nur noch launisch, quengelig, am Rockzipfel hängend, keine Sekunde alleine spielen, dieses ständige Fremdeln, was Eltern ja manchmal auch so nerven kann, so dieses, wieso kann ich nicht für eine Sekunde den Raum verlassen? Diese ganzen Dinge können alleine durch mehr Schlaf sich von Grund auf so verändern, dass es für die Eltern die Erkenntnis schlechthin wird. Und ja. Das ist so das, was mir persönlich an dem Beruf auch den meisten Spaß macht, glaube ich. So diese Verwandlungen zu sehen, diese große Augen von Eltern, die sagen, was? Die ganze Zeit war mein Kind einfach müde? Und dann kommt ja natürlich so ein bisschen hinzu, es gibt ja viele Kinder, meine Tochter war zum Beispiel das beste Beispiel dafür, sie hat nie gezeigt, wann sie müde war. Also dieses Müdigkeitsanzeichen war für meine Tochter Fehlanzeige. Wenn ich danach gegangen wäre, würde sie nie schlafen. Und das gleiche Kind, was vorher keine Müdigkeitsanzeichen gezeigt hat und dann auch keine Müdigkeitsanzeichen gezeigt hat, aber innerhalb von 8 Wochen, da wo ich die Umstellungen gemacht habe, auch im Zuge meiner Ausbildung, und vorher nur 10 Stunden in der Nacht und am Tag nur 2x45 Minuten geschlafen hat, schlief 12 Stunden die Nacht durch, plus 2x1:15. Das gleiche Kind. Unglaublich. Mein Mann wollte es nie glauben. Er hat das nie akzeptieren wollen oder es fiel ihm super schwer, weil das natürlich nicht in unsere Erwachsenenlogik passt. Dieses, wenn das Kind schlecht schläft, dann muss es mehr schlafen, dann schläft es besser. Das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Da bewegen sich einem die Gehirnwindungen im Kopf. So die, was? Und dabei, und das, da komme ich wieder zurück auf das Thema, wir gehen viel zu oft von uns aus. Und das darf man mit Kindern nicht vergleichen. Und wenn man jetzt weiter ausholen würde beim Thema Bedürfnisse, ganz oft unterschätzen wir das Thema Schlaf, weil wir auch so erzogen wurden. Nicht nur im Sinne von Schlaf spielt keine Rolle, sondern viele von uns sind erzogen worden im Glauben, dass unsere Bedürfnisse nichts zählen. Mhm. Und wir sind nicht im Zuge unserer Erziehung dazu gebracht worden, auf unsere Bedürfnisse zu achten und sie zu erkennen. Und natürlich ist es dann kein Wunder, dass wir nicht in der Lage sind, die einfachsten Bedürfnisse der Kinder nicht nur zu sehen, sondern auch zu wissen, wie man drauf eingeht. Mhm. Das ist leider Gottes, egal wie, und jetzt nochmal vom Thema, also Kinder, also beziehungsweise Eltern von Kindern, die schlaftechnisch schlecht unterwegs sind, sind auf keinen Fall schlechte Eltern. Das sind meistens die besten Eltern, die sind auf der Suche, verzweifelt auf der Suche dann nach einer Lösung, nach einer Antwort auf ihre Fragen. Aber man merkt, gute Eltern zu sein, einfach als Intention zu haben, reicht häufig nicht aus, weil einem dieses Wissen einfach fehlt, weil man nie als Mensch oder als Kind oder auch als Erwachsene die Gelegenheit hatte, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist der Witz in unserer Familie, weil den Tag werde ich nie vergessen, als unser Sohn auf der Welt war. Und wir gemerkt haben, beide, ich und mein Mann, und das war das gewünschteste Kind auf der Welt natürlich, wie immer, ne? Relativ spät auch gekriegt. Mein Mann hat mich damals ganz interessiert und aber fast verzweifelt angeschaut und mir eine Frage gestellt. Es war gar keine Frage, das stimmt gar nicht. Er hat gesagt, und ich dachte, als Frau weiß man das einfach. So dieses intuitive, instinktive, wie so eine Löwin, die dann einfach instinktiv weiß, wie sie das macht. Und das ist genau das, was uns Menschen leider abhandengekommen ist. Und das muss man sich realistisch auch zugestehen. Mhm. Das ist ein Riesenthema. Das, was wir für Intuition halten, ist häufig gar keine, beziehungsweise die ist mit ganz anderen Informationen gefüttert worden, weil Intuition ist etwas, was auf der unterbewussten Ebene passiert. Und alles, was unbewusst passiert, ist ein Resultat von Erfahrungen. Und Wissen, die wir von klein auf gesammelt haben. Und wenn man jetzt ganz einfach so ein paar hundert Jahre zurückgeht und merkt, da war ein Mädchen mit 7 Jahren schon mehrmals bei einer Geburt dabei und hat schon Säuglinge mitgepflegt und das war das Einfachste und das Natürlichste auf der Welt. Man hat sich darüber, man musste keine Bücher lesen, keine Kurse machen. Man ist damit einfach groß geworden in einer Großfamilie mit weit vernetzt und jeder hatte so seine Aufgabe, da sind die Fragen oder Probleme gar nicht erst aufgekommen. Und wenn man da so ein bisschen wieder den Blick riskiert in unsere Welt, ich war mit 34 Jahren mit einem Baby, also ich bin das dritte, aber auch das letzte Kind in meiner Familie. Ich hatte kein Baby vorher im Arm gehabt. Und dann kurz vor der Geburt dann auch noch in eine andere Stadt gezogen. Kein Netzwerk, keine Verbindung, gar nichts. Alleine in 4 Wänden mit einem Baby, das schlaftechnisch sehr schwierig war. Also Schlafentzug ganz, ganz groß und hoch. Und ein Mann geht arbeiten, klar. Und ich habe einen ganz lieben Mann. Er hat mich sehr, 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 sehr viel unterstützt. Aber er musste auch arbeiten gehen. Das heißt, mindestens 8-9 Stunden war ich auch ganz alleine mit dem Baby. Und stilltechnisch waren wir am Anfang super schwierig unterwegs. Ich war kurz davor abzustillen. Ganz, ganz, natürlich hätte ich es bereut, aber wie gesagt, ganz, ganz viele Sachen, die man vorher für das Normalste auf der Welt gehalten hat. So nach dem Motto, ja, wenn das Baby kommt, dann spürst du es einfach und dann funktioniert das einfach. Genau das ist alles nicht passiert. Und dann ist es schwierig, vor allem, wenn man ganz andere Erwartungen hatte. Und postpartale Depressionen, insgesamt dieses sehr gestresste bei jungen Müttern ist natürlich etwas, was ich tagtäglich erlebe. Und ich weiß, woher es kommt. Und ich weiß aber gar nicht, wie wir uns alle helfen wollen und sollen in unserer Welt. Es wird ganz schwierig, wenn man sich da aus dem System nicht so ein bisschen rausnimmt und wirklich in Richtungen guckt, die auch wirklich was wert sind, wird es schwierig. Und dein Angebot ist zum Beispiel aus meiner Sicht eins davon, zu sagen, okay, Erfahrungen von anderen Frauen, die ich habe eine der letzten Folgen war mit einer Frau, die 8 Kinder, ne?
9.
Ja. 9, Wahnsinn. Mhm. Wer hat schon 9 Kinder in unserer Welt? Wie gesagt, und viele hören beim ersten auf. Das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, die ich in der Schlafberatung ganz häufig erfahren habe. Im Fragebogen, den wir die Eltern vorher ausfüllen, gibt es eine Frage, haben Sie noch weitere Kinder? Weißt du, wie oft da drin steht, zum Glück keine?
Oh nein.
Ganz schlimm. Ja, weil die Leute durch die Frage getriggert werden, wenn sie in diesem ganz massiven Schlafmangel und mit 1000 offenen Fragen in der Welt dastehen und sagen, um Gottes Willen, wenn ich das gelöst habe, dann mache ich 3 Kreuze im Kalender oder wenn das Kind groß ist, dann... Aber, gute Nachrichten, ich habe auch ganz viele erlebt, die mir in der Schlafberatung geschworen haben, nie wieder ein Kind, und sich mit dem Zweiten nochmal gemeldet haben und gesagt haben, Marina, guck mal, jetzt wollen wir das Ganze aber auch gleich von Anfang an richtig machen. Wie können wir das anstellen? Es ist schon so, dass Schlafentzug und hormonelle Disbalance Hand in Hand gehen.
Absolut.
Heißt, besonders wenn man stillt, also da sind Hormone auch nochmal präsenter. Man ist insgesamt sehr viel emotionaler. Man empfindet ganz viele Sachen auch ganz anders, wenn das Ganze so ein bisschen wieder der Vergangenheit angehört, so ein bisschen immer weiter zeitlich zurückliegt, vergisst man viele Sachen. Klar, man verdrängt auch viele Sachen. Aber die gute Nachricht ist, wie gesagt, wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, dass Schlaf keine willkürliche Geschichte ist im Sinne von, ich muss mich meinem Schicksal ergeben und es oder es über mich ergehen lassen, bis es vorbei ist, so eine Art Vergewaltigung fast. Wenn man einmal weiß, es gibt ganz, ganz viele Ansätze und Anhaltspunkte und Instrumente, würde ich fast schon sagen. Wenn man sie beherrscht, ist Schlaf kein Hexenwerk mehr.
Wie würdest du denn jetzt sagen, starten wir am besten? Oder wenn jetzt, ne, was würdest du Eltern mitgeben in der Schwangerschaft oder wenn sie jetzt gerade ein Baby haben? Wie gehen sie das Thema für sich an?
Informieren. Bitte auch immer gucken. Wie gesagt, es ist auch so das zweite Schmerzthema von mir. Dieses steht im Fragebogen zum Beispiel noch eine Frage. Welche Bücher haben Sie bis jetzt schon zum Thema gelesen? Weißt du, wie oft da drin steht Instagram? 90%.
Okay.
Wenn man bedenkt, dass ein Instagram-Post maximal 2200 Zeichen zulässt, und das ist kein Buch, habe ich ein unterschwelliges Gefühl, dass viele Eltern, das ist aber natürlich auch gewollt von denjenigen, die das tun, dass viele Eltern, wenn sie ein paar Blogbeiträge gelesen haben, das Gefühl haben, sie wüssten, worum es geht.
Okay.
Das ist ein sehr, sehr kritisch aus, in meinen Augen. Wie gesagt, also es gibt ja Themen, die interessieren einen zu gewissen Zeiten im Leben, wo man dann hingeht und wie gesagt, man hat dann so einen Blogbeitrag gesehen, dann 3 Instagram-Beiträge und man hat das Gefühl, jetzt weiß ich, was ihr meint, genau, das, jetzt, ich habe alles auf dem Schirm, alles gut, mir kann nichts passieren. Und das ist, das trügt total, also das ist wirklich, oder wenn Eltern mich auf Instagram fragen, ja, muss ich denn überhaupt deinen Kurs buchen, weil jetzt weiß ich schon so viel aus deinem Blog. Und ich muss immer sagen, wenn dir das aus meinem Blog schon ausreicht, dann hast du keinen schlechten Schläfer. Weil wenn die allgemeinen Sachen für dein Kind ausreichend dafür sind, dass es besser schläft, dann brauchst du auch wirklich keinen Kurs. Wenn du aber merkst, du tust und machst und hast die Idee von da aufgegriffen und die bei deinem Kind versucht umzusetzen und es funktioniert nicht und da und hier und dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dein Kind sehr spezielle Bedürfnisse hat, beziehungsweise das ist noch nicht mal so, dass es andere Bedürfnisse sind, sondern, und das sind reine statistische Werte, nur 20-25% der Kinder haben Schlafprobleme offiziell. Das heißt, die anderen 80-75% haben keine. Das heißt, die meisten Kinder schlafen gut. Die meisten.
Aber da ist schon die Frage der Definition. Was heißt denn gut? Ich mag noch so
ins Detail. Ja, so, dass es zumindest sich für die Eltern nicht als Problem anfühlt. Und das ist natürlich zu häufig eine Einstellungssache, eine Sache vom Netzwerk. Natürlich nehme ich als Mama das gleiche Problem anders wahr, je nachdem, ob ich Unterstützung habe oder nicht. Aber die klassischen Schlafprobleme, also quasi langes Einschlafen, häufiges Aufwachen, wenn man jetzt nur die nimmt, haben 20-25%. Wie gesagt, und wenn man das Glück hat, zu diesen 20-25% zu gehören, heißt es, dass die, wie gesagt, diese einfachen Sachen nicht greifen. Es sind meistens Kinder, ich nenne das empfindlich, ne, sensibel, im Sinne von, das hat, muss nichts mit hochsensibel zu tun haben. Umgekehrt schon, hochsensible Kinder haben häufig Probleme mit dem Schlaf. Aber ein schlafempfindliches Kind hat in sonst gleichen Bedingungen einfach reagiert es anders. Oder wir können es umformulieren, wenn du, sagen wir mal, bei einem guten Schläfer in Anführungszeichen, ich mache gerade auch ein Zeichen in der Luft, extra für Eltern, die dann sich gerne mal einordnen zu gut oder schlecht. Da, wo wirklich reicht, ein Ritual abends zu haben und, keine Ahnung, eine feste Bettzeit abends einzuführen. Und das reicht schon, also das funktioniert. Der Rest fügt sich irgendwie von alleine ein. Da, genau da hört es bei einem empfindlichen Schläfer auf, weil dann geht es darum, wie viele Schläfchen, wie lange, wann, wo schläft das Kind. Es gibt Kinder, die schlafen nur draußen, es gibt Kinder, die schlafen nur drin. Das heißt, auch hier diese Sensibilität, das heißt, mir macht das, was einem normalen, guten Schläfer nichts ausmacht, macht mir automatisch was aus. Ich brauche es nur so und so und sonst funktioniert es bei mir eben nicht. Und das ist so ein bisschen die Botschaft. Das heißt, wie gesagt, wenn ihr die Erfahrung gemacht habt, dass das, was so in allgemeinen Büchern, also ich hatte auch ein Buch, Babys erstes Jahr, ne? Also das hat mir auch gut geholfen. Aber wenn ihr merkt, diese Standardgeschichten funktionieren für euer Kind nicht oder reichen ihm nicht aus, dann würde ich tiefer schauen, weil dann sind wir auf der Bedürfnisebene viel tiefer unterwegs, müssten uns mehr und besser damit befassen, damit das gleiche Kind, wie gesagt, meine Tochter ist das beste Beispiel für, super empfindliche Schläfer, also kann man Bücher drüber schreiben, aber das gleiche Kind unter Beachtung von all dem, was sie gebraucht hat, durchgeschlafen, mehr geschlafen, ausgeglichen. Das gleiche, ich habe das Kind nicht verändern. Und nochmal für alle, nochmal mit aus dem Weg, durch Schlafcoaching kann man Kind nicht verändern. Das geht nicht. Wir verändern unsere, genau, wir verändern die Rahmenbedingungen und wir verändern, also Schlafcoaching ist auch nie für die Kinder, sondern immer für die Eltern. Wir verändern neben unserer Sichtweise, was ja sicherlich nicht verkehrt ist, verändern wir unsere Herangehensweise und die Reaktionsweise. Auf die gleichen Dinge reagieren wir anders. Und das macht am Ende den Unterschied. Und jetzt zurück zu deiner Frage. Wie gesagt, informieren. Bitte immer gucken, wenn ihr eine Informationsquelle findet, egal wie toll ihr die Person findet, die dahinter steckt, bitte guckt, was steckt da für eine Ausbildung dahinter. Bitte, bitte. Sehr, sehr wichtig. Welche Lebensphilosophie oder Familienphilosophie verfolgen die Menschen. Weil auch Schlafcoaching technisch gibt es nicht nur einen Ansatz. Das ist etwas, was man als Eltern, der nach Hilfe sucht, natürlich so ein bisschen nicht einschätzen kann, weil es viele Angebote gibt und man geht sehr wahrscheinlich davon aus, dass es irgendwo auch alles ungefähr das Gleiche ist, was es leider nicht ist. Es kommen viele Eltern zu mir, nachdem sie eine oder sogar zwei andere Schlafberatungen gemacht haben. Und im besten Fall hat es nicht geholfen, im schlimmsten Fall hat es schlimmer gemacht, beziehungsweise Eltern sind davon zum Beispiel ausgegangen, dass wenn bei der Schlafberaterin auf der Seite steht, bedürfnisorientiert, dann ist es das auch und sind aber im Zuge der Schlafberatung dazu angehalten worden, ihr High-Need-Baby ins Bett zu legen und sich am anderen Ende des Zimmers auf den Stuhl zu setzen und nicht mehr hinzugehen. Und das hieß, das ist schon bedürfnisorientiert, weil du gehst da nicht aus dem Zimmer raus. Schwierig. Also, und für Eltern, die vom Schlafmangel geplagt und verunsichert sind, ist das super schwierig. Also man möchte einfach eine Lösung. Und man ist ja, wenn man schon bucht, bringt man ja auch gewisses Maß an Vertrauen mit. Das heißt, man ist dann auch gewillt, alles umzusetzen und man lässt sich manchmal zu Dingen überreden, die einem eigentlich gar nicht entsprechen. Also, oder man wollte sie so nie machen, aber man lässt sich teilweise unter Druck setzen von einer Meinung, der man vertraut. Und wie gesagt, man darf die Verzweiflung aufgrund von einem lang anhaltenden Schlafmangel nicht unterschätzen. Menschen sind manchmal zu allem bereit. Und manchmal sind Menschen, entschuldige, Ich führe das nur zu Ende. Manchmal sind Menschen auch zu ganz schlimmen Dingen bereit. Leider Gottes, bitte, bitte verurteilt nicht die Menschen, die Schlaftraining mit ihren Kindern gemacht haben. Die haben das nicht gemacht, weil sie schlechte Eltern sind, sondern weil sie verzweifelt waren und keinen anderen Weg wussten. Das ist eben, man ist ja auch schnell mit Urteilen von solchen Sachen, alles gut oder schlecht. Es steckt immer eine lange Geschichte dahinter. Ich hatte Eltern in der Schlafberatung, die Schlaftraining gemacht haben und dann es dermaßen nach hinten losgegangen ist. Die schlimmste Geschichte, die ich in dem Zusammenhang hatte, war ein Kind, der war 12 Monate alt, der Junge. Und die haben halt Schlaftraining, also richtig böse Schlaftraining mit ihm gemacht, mit alleine lassen, halbe Nacht und so. Und die kamen zu mir. Es war so schlimm, dass sobald sie mit ihm ins Schlafzimmer gegangen sind und sich seinem Bett genähert haben, hatte er eine volle Windel. Ja, wenn man sich so ein bisschen mit Körpersprache auskennt, man weiß, das ist eine super schlimme Angstreaktion. Und es ist aber dann richtig schon assoziativ, dieses Bett ist dermaßen schlimm und macht mir so viel Angst, dass der Körper immer gleich reagiert. Also so, es ist zum Glück nicht immer so schlimm, aber so schlimm kann es auch sein. Und da müssen wir ganz, ganz viel wieder rausholen, das Ganze nochmal ausbügeln, sehr, sehr viel Vertrauensaufbau betreiben, sodass die Eltern auch wieder so ein bisschen aus diesen Schuldzuweisungen rauskommen, weil klar sieht man dann, dass man das falsch gemacht hat. Aber es nützt uns dann nichts zu sitzen und uns die Haare aus dem Kopf zu reißen im Sinne von, ich bin eine schlechte Mama, sondern es gilt dann, einen Weg zu finden, das Ganze irgendwie wieder ins Positive zu holen, weil, und ich glaube, auch darüber denken die wenigsten nach, denn am Ende wollen alle Eltern das Gleiche. Am Ende wollen alle Eltern, dass ihre Kinder das Schlafen schön finden. Dieses, ich verbinde nur Positives damit. Schlafen macht mir keine Angst, sondern ich gehe gerne schlafen, ist ja so der Oberbegriff von dem, also man kann ja auf verschiedenen Ebenen ausholen, was man sich als Eltern wünscht, aber ich glaube, das ist so am Ende oder sollte am Ende wirklich das Ziel sein, dass Kinder gerne schlafen, weil wenn sie gerne schlafen, haben wir als Eltern alles richtig gemacht.
Ja. Was würdest du das so unterschreiben, dass für ein Kind primär die Sicherheit das Allerwichtigste ist im Rahmen der Familie? Ja. Oder im Rahmen dessen, dass es Kind sein darf, Baby sein darf? Also das heißt, es braucht die Sicherheit, um zum Beispiel gerade Richtung Schlaf loslassen zu können, um zu wissen, ich bin gebunden. Ne? Da sind wir auch bei dem Thema Bindung, was du eben schon angesprochen hattest.
Ja. Also das ist die Basis. Es ist zum Glück relativ selten so, es kommt immer wieder vor, aber es ist relativ selten, dass ich in einer Schlafberatung das Gefühl habe, da ist bindungstechnisch super viel schiefgelaufen, sodass man dann wirklich ansetzen muss. Die meisten Kinder sind sicher gebunden, zum Glück. Also ich sehe eher viele Eltern, die verunsichert sind. Und obwohl da keine Anzeichen für gibt, sie glauben trotzdem, irgendwas muss ich noch mehr und keine Ahnung. Oder interpretieren Zeichen schlecht oder falsch. Dieses Kind weint, sobald ich gehe, ist es wahrscheinlich, hat es Angst. Aber genau das ist ja ein Zeichen für eine sichere und gute und feste Bindung. Aber Sicherheit ist, ist die Basis. Also wenn ein Kind sich im Bett nicht sicher fühlt, wird es drin nicht schlafen. So einfach ist das. Und wenn ich ein Kind zu Hause habe, dass ich nur noch schlafend in sein Bett abgelegt bekomme. Weil, ich hatte gestern erst so eine Schlafberatung, wenn ich es etwas früher ablege, dann schreit es mir los. Das heißt, ich kriege es nur abgelegt, wenn es komplett schläft. Und sobald es dort aufwacht, schreit es mir wieder los, muss ich davon ausgehen, dass dieses Kind null Sicherheit mit diesem Bett verbindet. Null. Und das ist aber der Kern der ganzen Geschichte. Dann kann ich nicht erwarten, dass es sich da drin sicher und geborgen fühlt. Dann muss ich ganz woanders ansetzen. Und es hilft mir nichts, es 1000 Mal hintereinander neu zu versuchen. Na, es gibt ja so ein bisschen den Ansatz, es ist egal, was du tust, Hauptsache konsequent. Das ist ja Quatsch vom Feinsten. Wenn es etwas Falsches ist, hilft die konsequent nichts. Also sie ändert nichts an der Tatsache, dass es nicht das ist, was dein Kind braucht, auch wenn du es tausendmal machst. Ja, und Sicherheit, also man merkt auch ganz viele oder viele Eltern sind sich dessen nicht bewusst. Ich muss ganz, ganz viele Fragen stellen, bis Eltern selbst auf die Idee kommen. Das ist ja in der Beratung so mit das Wichtigste, dass man nicht mit Urteilen reingeht und sagt, ihr habt das und das, sondern ganz viele Fragen, bis die Eltern da sitzen und sagen, wenn du das so fragst, aha, so habe ich das gar nicht gesehen. Ach, tatsächlich. Und das macht dann auch nochmal richtig Spaß, wenn die Lichter aufgehen bei den Eltern. Weil es bringt mir nichts, meine Meinung da reinzubringen und zu sagen, ihr müsst es ab sofort einfach anders machen, wie ich es gesagt habe. Es bringt mir am meisten, wenn wir zum Schluss so eine Schlafberatung auseinandergehen und Eltern ein ganz, ganz klares Bild und ein Konzept vor den Augen haben, wo wir hin müssen und wie wir dahin kommen. Mhm. Und sie sind aber darin sehr, sehr gerne gewillt, so flexibel und individuell zu handeln, wie sie nur lustig sind. Weil am Ende, und das ist auch ganz, ganz wichtig, es kann, also ich bin Babyschlafexpertin, aber ich bin keine Expertin für euer Baby. Das geht nicht. Mhm. Dafür kenne ich euer Baby einfach nicht gut und lang genug. Und am Ende sind wir als Eltern die besten Experten für unsere Kinder. Wir wissen, was ihnen gefällt und was nicht gefällt. Wir wissen, wie sie reagieren, wenn etwas passiert und können uns dann entsprechend darauf einstellen. Nach so einem Kurs oder nach so einer Beratung bringt man anderes Wissen mit. Und häufig geht es wirklich darum, wir bringen Alternativen mit. Wir wissen jetzt auch, dass es anders geht und haben 1, 2, 3 verschiedene Wege nochmal, um zu gucken, okay, wie können wir das anders machen, um etwas zu verändern. Weil häufig sind die Sachen ja festgefahren und meistens sind schlechte Schlafangewohnheiten, wieder Anführungszeichen, es sind die Angewohnheiten von Eltern. Wir sind es gewohnt, es immer so zu machen und wundern uns, warum das Kind es nie anders will, weil es natürlich nie anders kennt. Aber es wird es nicht anders kennenlernen, wenn wir es nicht anders zeigen. Ja. Na, Kinder lassen sich sowas nicht einfallen, zumal es sie, also Schlafprobleme, die wir als Schlafprobleme empfinden, sind ja für Kinder selbst selten als solche wahrnehmbar. Ne? Außer dem Schlafmangel natürlich. Ne? Aber wobei, das nehmen Kinder ja nicht bewusst wahr. Aber wenn Eltern sagen, unser Kind wacht jede Stunde auf und schläft nur an der Brust weiter, muss man immer dazu sagen, das Kind stört es wahrscheinlich nicht. Solange es nicht schreien muss, damit die Brust nach 5 Minuten kommt, ist das für das Kind kein Thema. Ja. Schläft einfach weiter. Also wenn es fürs Kind gelten würde, würde es das nicht ändern wollen, also gar kein Thema. Es gibt natürlich andere Geschichten, wenn das Einschlafen stundenlange und mit viel Geschrei einhergeht, das ist ein bisschen anders. Natürlich, das ist auch ein riesen Stressfaktor, auch für das Kind, weil es dabei genau das nicht lernen darf, dass Schlafen was Schönes ist. Mhm. Super schade. Genau, aber wie gesagt, für die Kinder sind die meisten Schlafprobleme, die wir als solche empfinden, gar keine.
Ja.
Man muss immer gucken, aber am Ende trotzdem, dass es für die ganze Familie funktioniert, sonst kommen wir nicht weiter.
Ja, richtig. Also du hast schon am Anfang so schön gesagt, es ist so wichtig, dass die Familie sich um dieses Kind herum baut im Grunde. Ne? Also dass dieses Kind mit seinen Bedürfnissen gesehen wird und auf die Bedürfnisse eingegangen wird. Und beim Thema Sicherheit, da möchte ich gerne nochmal zurückgehen. Was gibt denn einem Kind Sicherheit? Gerade wenn es jetzt das erste Kind ist, da ist eine Familie, ne, sind nur Papa, Mama, sage ich jetzt mal ganz klassisch. Da kommt ein Baby in diese neue Familie. Wie kann denn Sicherheit für das Baby aussehen oder wie kann das kreiert werden für dieses Baby?
Also da gibt es sicherlich verschiedene Aspekte, die dabei eine Rolle spielen. Aber wenn ich eins rausgreifen dürfte, dann würde ich immer sagen, eine vorhersehbare, konstante, gleichbleibende Reaktion von Eltern. Das heißt, egal welches Bedürfnis und wann ich äußere, es wird nicht nur gleich drauf eingegangen, sondern idealerweise auf die gleiche Art und Weise, so dass mein Leben nicht nur noch aus Überraschungen besteht, sondern langsam diese Vorhersehbarkeit in meinem Leben einzieht. Wir dürfen nicht vergessen, Babys kommen auf die Welt. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Außerirdischen. Die kommen. Keine Ahnung, wie es bei euch hier läuft. Diese zwei großen Menschen, die sich im Haus noch rumtummeln, keine Ahnung, wer das ist. Die sprechen auch eine Sprache, die ich nicht verstehe. Ich kann ja als Baby auch nur auf eine bestimmte Art und Weise kommunizieren. Und dann kommt es drauf an. Merken die das? Wie schnell merken sie das? Und wie reagieren sie darauf? Treffen sie das? Und am Anfang, man muss ja auch ganz ehrlich zugeben, und viele Eltern sind verunsichert, aber das ist normal, dass am Ende das so ein bisschen das Studieren übers Probieren geht. Und wenn das Baby anfangs weint, dann guckt man, hast du Hunger? Dann bietet man halt die Brust oder die Flasche an, aber wenn es nicht das ist, dann ist die Windel voll oder ist die kalt oder bist du vielleicht müde? Und man probiert sich da so ein bisschen durch, bis man so ein Gefühl entwickelt hat und dann irgendwann, man könnte es als Wissen bezeichnen wahrscheinlich, irgendwann weiß man es einfach, im Idealfall.
Erfahrung.
Das ist nicht immer der Fall, aber das vermittelt mir als Kind dieses: Ich muss nicht immer auf der Hut sein, weil ich nie weiß, was als nächstes kommt. Das ist, glaube ich, so mit der wichtigste Aspekt. Und der spielt aber automatisch und zu 90% ins Schlafthema rein. Wenn ich immer, und das gilt wieder für empfindliche Schläfer, wenn ich immer im Arm einschlafe und im Bett aufwache und schreien muss, damit einer kommt, lerne ich daraus nicht, dass jemand kommt, sondern dass ich schreien muss, damit jemand kommt. Es vermittelt mir keine Sicherheit, und da sind wir wieder beim Thema, immer wieder einfach konsequent das Gleiche tun. Es vermittelt mir nicht das Gefühl, dass es sicher ist, weil jedes Mal, also ich verlasse mich ja auf bestimmte Sachen beim Einschlafen, und Schlafen ist auf jeden Fall ein Prozess, bei dem ich als Kind komplett die Kontrolle abgeben muss. Also ich kontrolliere meine Umgebung null. Es holt mich und ich bin weg. Das heißt, ich muss mich in dem Moment, wo ich loslasse, zu 100% darauf verlassen, dass ich A, nicht alleine gelassen werde. Und das, wie kann ich das prüfen, indem ich aufwache und nachgucke? Und wenn ich nachgucke, und wie gesagt, entweder bin ich dort eingeschlafen und auch dort aufgewacht, was mir jetzt mit zunehmendem Alter genau diese Sicherheit gibt. Schlafen ist was Tolles. Ich brauche keine Angst davor zu haben, weil guck mal, immer wenn ich aufwache, ist alles noch da. Das ist der größte Bestandteil des Durchschlafens als solches. Man kann es auf verschiedenste Arten und Weisen gewährleisten, ob das ein gestilltes Kind ist, das bei jedem Aufwachen die Brust direkt vor der Nase hat und nur noch greifen muss und weiter schläft. Und das ist so ein positives Beispiel, vor allem wenn man als Mama das gerne tut. Das ist jetzt ein anderes Thema, wenn man das als Mama nicht gerne tut oder nicht gerne tut, wenn es Jahre dauert, sage ich mal. Viele Mamis sind ja bereit am Anfang und in der Hoffnung, dann wird es ja weniger, ein Kind braucht es vielleicht weniger oder dieses arme Märchen, sobald Beikost mit reinkommt, wird es weniger, sind ganz, ganz böse überrascht, wenn es mehr wird. Das war bei mir so, es wurde mehr. Was soll ich sagen? Aber genau diese Sachen, die spielen da total mit rein. Wie gesagt, es kann auch nach hinten losgehen. Unsere Tochter wieder, das klassische Beispiel, nach dem Abstillen, am Einschlafen, ablegen. Du konntest wirklich einen Wecker stellen. 45 Minuten schreiend im Bett stehen. Es kommt einer. Ich habe mich immer geärgert. Kind, wieso lernst du das nicht einfach? Wenn du rufst, komme ich doch immer. Kann es doch nie wahr sein. Na, ist irgendwann diese Logik, die wir als Erwachsene haben, bei der wir bewusst wissen, wo wir sind, dass unsere Wohnung sicher ist, dass die Tür abgeschlossen ist und so weiter und so fort. Und dass Kinder da mit einer ganz anderen Basis herangehen, also auf eine sehr, sehr intuitive und instinktive Art und Weise. Das geht uns ja häufig gar nicht in den Kopf. Wir gehen ja auch da wieder von uns ein bisschen aus. Und meine Tochter, also die tollste Erfahrung meines Lebens wahrscheinlich, war halt diese erste Nacht, in der sie dann wirklich auch im Liegen im Bett eingeschlafen ist und bis 2 Uhr nachts durchgeschlafen hat. Ich werde mich an diese Nacht ewig erinnern. Das war wirklich dieses, ich saß da, ich bin nicht mehr aus dem Zimmer irgendwann gegangen, weil mir das echt komisch vorkam. Ich kannte das nicht, mein Körper kannte das nicht. Ich habe drauf gewartet, ich habe hingehorcht, ob sie noch atmet. Und ich war halt auch schon länger in diesem Modus, es lohnt sich gar nicht, sie hinzulegen, weil sie wird ja eh gleich wach. Man lässt ja auch irgendwann gar nicht mehr los. Und das war so diese Erkenntnis des Jahres, unter anderem auch, dass ich ihr vorher mit diesem im Arm einschlafen lassen, dann ablegen, nicht unbedingt einen Gefallen getan habe, weil genau das stand zwischen ihrem guten Schlaf und ihrem Vertrauen und ihr. Ne, das war, ich habe sie damit eigentlich eher davon abgehalten, diese schöne Erfahrung zu machen, dass Einschlafen im Bett nicht wehtut, dass das Bett auch schöner sein kann. Und dass es dann auch, wenn du dort aufwachst, ein ganz anderes Gefühl ist. Sie ist dann auch nicht mehr schreiend wach geworden. Das war echt, also das ist so dieses, um Gottes Willen, und ganz, ganz viele Lichter aufgegangen, Selbstreflexion und wie man es sonst anders machen würde. Ich habe bei zwei Kindern Schluss gemacht, aber dieser Gedanke, der verfolgt mich schon, dieses, hätte ich noch ein Kind bekommen, wüsste ich jetzt, wie ich es mache.
Für den Plan, genau. Ja, ich denke, das ist dieses Zwischenspiel zwischen einmal, dass wir natürlich, Kinder brauchen uns ja, um sich kurz zu regulieren. Sie können sich noch nicht selber regulieren. Also je jünger sie sind, desto weniger. Aber hin zu einer Selbstwirksamkeit, ne? Dass die Kinder trotzdem spüren, okay, ich kann auch gewisse Dinge selber erlernen, beziehungsweise meine Eltern unterstützen mich darin, Dinge selber zu tun. So ist es ja in den Wachdingen, ne? So ist jetzt Thema Motorik und so weiter auch. Aber halt auch beim Thema Schlaf. Mir muss es nicht immer abgenommen werden, weil solange es mir abgenommen wird, kann ich es ja auch nicht selber lernen. Ne? Also ich denke, das setzt es an, oder? Kann man das so?
Ja, auf jeden Fall. Du bist da auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Wir sind als Eltern ganz komische Menschen. Wir sind eher gewillt, ganz, ganz viel zu tun, manchmal Berge zu versetzen, als uns etwas zurückzuziehen und die Kinder machen zu lassen. Das ist ganz witzig manchmal. Ich habe Eltern erlebt, die ein 12 Kilo schweres Baby eine halbe Nacht durch das Haus tragen und sich beschweren, dass sie schon einen Bandscheibenvorfall haben, aber sich nicht dazu durchringen können, mal nach uns sich ins Bett zu legen, das Kind im Bett auch zu begleiten und nehmen dem Kind aber automatisch damit die Gelegenheit schlechthin ab oder weg, bei der es was anderes auch lernen kann, seine Erfahrungen machen kann, sich damit auseinandersetzen kann. Es geht auch anders. Also das ist jetzt so das positive Beispiel, was du bringst, aber es gibt auch ganz häufig auch andere Situationen, in der Eltern, und das ist so ein bisschen auch meine Strategie oder meine Herangehensweise im Schlafcoaching, dass man möglichst keine abrupten Abbrüche oder abrupten, also nicht von heute auf morgen wirklich von Punkt A, also man steht noch ganz am Anfang und man will aber über die Nacht am Ende ankommen. Das wird nie funktionieren, zumindest nicht ohne Stress und Protest, was ja dann zu Recht auch von Kind gezeigt wird. Aber dieses, das klassische Beispiel, Kind vorher nur im Arm eingeschlafen und man möchte es aber, oder man stellt sich das so vor, ich lege es ins Bett und dann schläft es halt einfach im Bett ein. Ich vergleiche das immer damit, wenn man jetzt ein Kind, das gerade mal robben kann oder krabbeln kann, immer wieder versucht, auf die Beine zu stellen in der Hoffnung, dass es läuft. Auch wenn man es 100-mal macht, es wird noch nicht laufen, weil ihm fehlen die ganzen Zwischenschritte, diese Entwicklungsschritte, die ganze Muskulatur, die fürs Laufen erst da sein muss, die muss ja im Zuge dieser Entwicklung erst sich aufgebaut haben, sonst fällt es immer runter und dann brauchen wir uns nicht darüber zu wundern. Und wie gesagt, ich bin daher, manchen Eltern geht es dann nicht schnell genug, ich weiß das, manche beschweren sich, aber wenn man sich die Zeit nimmt und wenn das auch mit zu der eigenen Philosophie gehört, dieses, gut, wir haben es jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber das so formulieren das Eltern halt auch häufig, wir haben es dir angewöhnt, dann können wir ja nicht sagen, so ab jetzt bitte Kind nicht mehr, sondern gilt alles nicht mehr, was wir in den letzten Monaten, Jahren gemacht haben, sondern wir machen es ganz anders. Und du musst es jetzt einfach lernen, von heute auf morgen. Also ich finde das nicht nur unfair, sondern einfach auch zu viel verlangt. Und dann kommt es drauf an, es gibt wiederum die Kinder und die Kinder. Es gibt Kinder, die nehmen das Danken an, weil die vorher schon mit Händen und Füßen gezeigt haben, dass dieses Einschlafen auf dem Arm für sie längst nicht mehr funktioniert. Das ist ja häufig dieses, wie schläft dein Kind ein? Ja, auf dem Arm, aber es drückt sich die ganze Zeit weg und ich muss es mit viel Gewalt festhalten. Ich frage, ja, was glaubst du, was versucht dein Kind gerade zu zeigen? Es ist ja eigentlich schon da raus. Es will weiter, nur es bringt auch nichts, wenn wir es in seiner Entwicklung quasi ausbremsen. Bringt uns ja nicht weiter. Es ist genauso, wenn unser Kind eigentlich schon dran wäre mit Laufen, wir es aber aus Angst, dass es hinfällt, nur noch tragen würden. Sowas funktioniert nicht. Es wird immer Probleme geben. Und deswegen, wie gesagt, ich bin ein Riesenfreund von blitzekleinen Zwischenschritten. Die Pläne, die ich für die Eltern mache, sind meistens lang. Wobei die Eltern natürlich auch immer die Wahl haben. Weil ich schreibe das Eltern nicht vor, wie lange sie sich damit... Also es gibt auch Situationen, wo ich sage, es bringt nichts, das sehr lange zu machen, weil du überlebst mir die nächste Woche nicht, so wie du aussiehst und so schlimm, wie es gerade ist. Also es muss jetzt wirklich, damit du dann die Energie und Lust noch hast, überhaupt dran zu arbeiten, es muss sich jetzt schnell was verändern, damit wir dann langsam weitermachen können. Solche Situationen gibt es auch. Aber meistens läuft es darauf hinaus, dass auch in meinem Kurs, es sind mehrere. Es ist nie so, dass es nur ein Weg ist zum Ziel. Sondern je nachdem, wie ich drauf bin, wie mein Kind ist, wie empfindlich das ist, wie, man merkt es ja auch an vielen anderen Sachen, wie schnell es Veränderungen annimmt oder wie intensiv es auf Veränderungen reagiert. Daraus kann ich ja schon vorausschließen, okay, kann ich einen schnelleren Weg nehmen, kann ich oder mache ich den, ich habe bei meiner Tochter den langsamsten Weg genommen, den es gibt. Wir waren vorher mit Schunkeln, also das war nicht mal Schunkeln, da hatte ich schon Luft, Wind in den Haaren und fast schon Schwindel, so viel, wie ich sie schunkeln musste. Also ich hatte so einen Schaukelstuhl. Und bis wir dann im gleichen Schaukelstuhl bei Null waren, im Sinne von, die schlief dann ohne Bewegung in meinen Arm ein, vergingen 6 Wochen. Aber mein Kind, ich kenne sie. Hätte ich das übersprungen, wäre das Ganze ausgeartet und es wäre viel Stress gewesen und ich hätte am Ende doch aufgegeben, im Sinne von, funktioniert da eh alles nicht. Und das ist auch das, was ich den Eltern dann immer sage, wenn dein Kind nicht erwartungsgemäß reagiert oder wenn du 3 Tage oder Abende hintereinander das Gleiche machst, es zeigt aber keine Wirkung, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du Zwischenschritte übersprungen hast. Du hast es ein bisschen zu schnell gemacht, dein Kind ist nicht mitgekommen. Mhm. Und da lohnt es sich immer, ein paar Schritte zurückzugehen, sich die Zeit zu nehmen, gemeinsam den Weg nochmal durchzugehen, damit man am gleichen Ziel ankommt. Vielleicht dauert es dann ein paar Tage länger, aber dafür macht das Kind auf eine natürliche Art und Weise in einem halbwegs adäquaten Tempo mit.
Ja, also was mir jetzt so beim Thema Schlafen noch einfällt, die würde ich mal noch so ein paar Punkte mit reinbringen, wie du das, also du deutest ja vieles an, wie du das siehst oder wie du das optimal für Kinder findest, sage ich jetzt mal, oder auch aus deinem Wissen raus, wie würden denn Eltern, die jetzt merken, ich habe ein sehr, sehr sensibles Kind, das braucht so viel, kann man ja einfach sagen, ne? Es braucht so viel, weil das sind ja genau die bei dir landen oder auch die in meiner Arbeit, ne, als Hebamme oder auch in der längeren Betreuung immer wieder kommen und wo ich sehr, sehr viel Mitgefühl habe und sage, ja, es braucht dann auch von dir so viel. Das ist ja genau das Thema, was du auch ansprichst. Wie können denn Dinge umgestellt werden, wenn zum Beispiel das Kind nur auf dem hopsenden Ball einschläft oder nur an der Brust einschläft. Wie können denn da die ersten Schritte sein? Du hast jetzt eben mit dem Stuhl gesagt, ne? Dann wird halt weniger gehopst. Also dann geht es so ganz langsam in das Ruhigere. Ja. Ne?
Das ist allerdings schon der zweite Schritt. Mhm. Und es ist immer ungünstig, wenn man den zweiten Schritt vor dem ersten geht, weil dann merkt man auch, dass das auch nicht funktioniert. Denn viel Bewegung, zum Beispiel, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, ist nicht unbedingt etwas, was einfach so entsteht. Mhm. Wenn Eltern zu mir kommen und sagen, unser Kind schläft nur noch hopsend auf dem Ball ein, weiß ich, dass es aus einer bestimmten Situation rauskam. Also sie haben es anders nicht beruhigt bekommen. Mhm. Jetzt ist die Frage, was ist die Ursache gewesen? Ist sie noch da? Denn, Beispiel aus dem Leben. Mhm. 11 Monate war sie alt, die Kleine. Sie ist eingeschlafen abends, 40 Minuten hat es immer gedauert, mit Brust im Mund, also stillend und Mama, aber nicht nur laufen, sondern auch federnd, also richtiges so Laufen, Schunkeln und Stillen zugleich und dann 40 Minuten, erst dann hat sie geschlafen, stündlich wach, also das volle Programm. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, ich sage jetzt nicht, dass das für alle Kinder gilt. Ich kann mich aber noch an den Blick von Papa erinnern. Der hat mich sehr, sehr ungläubig angeguckt. Das war wieder so eine Geschichte. Ich habe gesagt, sie schläft entschieden zu wenig für ihr Alter. Sie hat nur 2 Powernaps am Tag gemacht. Das muss mehr werden. Der hat mich echt sehr ungläubig angeguckt. Wie kann das sein, wenn sie mehr schläft, dass sie besser schläft? Lange Rede, kurzer Sinn. 2 lange Schläfchen. Wir haben eine Strategie ausgearbeitet, wie die Schläfchen länger werden. Das gleiche Kind mit 2 längeren Schläfchen. Nicht mehr hopsen, nicht mehr stillen. Einfach nur stillend. Und sich gleich im Bett ablegen lassen, ohne weiteres, gar kein Thema, weil wir dürfen nicht vergessen, das Bindungsverhalten, also dieses Klammernde, dieses Hilfe und lass mich bloß nicht alleine, das ist umso aktiver, je müder das Kind ist. Das heißt, dieses Ängstliche, dieses um Gottes Willen und zeig mir jetzt mit allen Mitteln, die du da hast, dass du nicht wegläufst, resultiert ja aus dieser übermäßigen Müdigkeit häufig. Und wie gesagt, das gleiche Kind mit 2 längeren Schläfchen, ohne Hopsen, ohne Laufen, also nach dem Stillen sich ins Bett ablegen lassen, bis 4 Uhr morgens durchschlafen, einmal stillen, weiter schlafen. Ein Beispiel aus dem Leben. Und es muss immer für dieses übermäßige, weil an sich ist sanfte Bewegung beim Einschlafen ja eher natürlich. Also das, was Babys auch aus dem Mutterleib kennen und in der Schwangerschaft nicht anders hatten, das ist ja natürlich. Die Frage ist immer, warum wir als Eltern uns dazu verleiten lassen haben, das zu intensivieren. Und häufig ist das, wie gesagt, so, dass irgendein Bedürfnis nicht erkannt wurde, wir nicht verstanden haben oder manchmal läuft das Leben einfach so. Wir wissen, dass das Kind mehr Schlaf braucht, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann müssen wir. Und dann ist es gerne mal so, dass wir dann als Eltern auch mal morgen und übermorgen auf eine Nummer sicher gehen, weil wir gesehen haben, wenn wir doller schunkeln, dann geht es schneller und das Kind weint weniger. Ne? Also diese Geschichten, wo wir uns selber gerne dran gewöhnen. Und eigentlich möchte ich natürlich auch irgendwann Feierabend machen. Und wenn ich mehr schunkle, dann bin ich nach 5 Minuten fertig. Bitte nicht als Kritik sehen, weil ich war genau an der Stelle auch mit meinen Kindern. Aber es hat immer einen Grund. Und dann kommt es drauf an, wie gesagt, ist die Ursache noch da, muss man sie erst angegangen sein, bevor man was reduzieren kann, weil sonst lässt das Kind auch nichts reduzieren. Reduzieren können wir erst dann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wenn es genau den Schlaf auch tagsüber bekommen hat, den er gebraucht hat. Und dann können wir reduzieren. Und reduzieren kann schnell, langsam gehen, wie auch immer. Und dann müsste man aber irgendwann den Anschluss finden, denn die meisten Babys, die in den Schlaf gestillt werden, in den Schlaf getragen werden und so weiter, verpassen gefühlt auf ihrer Entwicklungsstrecke einfach irgendwann den Anschluss im Sinne von, es entgeht ihnen einfach diese Geschichte mit Bett ist zum Schlafen da und es ist nicht schlimm, dass das im Bett einschläft. Man hat irgendwie als Eltern meistens völlig unbewusst und auch nicht irgendwie absichtlich, aber irgendwie immer den Umweg gesucht drumherum. So dieses, oder man hat es so gefühlt oder man hat es im Hinterkopf, müsste man irgendwann machen, aber heute nicht. So ein bisschen, heute ist nicht der richtige Zeitpunkt. Man hat so schön vor sich hergeschoben und der Tag kam nie. Und je größer die Kinder sind, umso größer ist natürlich der Absprung gefühlt dann. Umso größer, umso stärker nehmen sie diese große Veränderung dann wahr. Aber das Ziel ist natürlich am Ende, dieses Kind findet, so wie es in der Nacht aufwacht, abends schon nicht schlimm und hat keine Angst davor und hat sich damit auseinandersetzen können und weiß, was alles dazugehört. Man muss sich immer auch selber gedanklich fragen, was nimmt mein Kind beim Einschlafen mit? Wie ist dieses Bild in seinem Kopf? Was spürt es dabei? Was nimmt es dabei wahr? Weil genau danach halten sie in einem Schlafzykluswechsel Ausschau. Wenn es dann nicht da ist und ich eigentlich einen empfindlichen Schläfer habe, dann ist es wie Abend in der Kirche, dass es sich dann meldet und unzufrieden. Im besten Fall unzufrieden damit ist. Im schlechtesten Fall durch diese wiederholte Erfahrungen immer unruhiger wird und wirklich irgendwann nur noch auf der Hut ist und nur noch darauf wartet, bis die nächste Leichtschlafphase kommt, um sich zu melden, um ja sicherzustellen, dass da jemand ist. Und das ist natürlich immer sehr ungünstig.
Ja, ja. Hast du denn, es gibt ja so verschiedene Dinge auf dem Markt, die da helfen. Also was mir direkt einfällt, ist jetzt die Federwiege zum Beispiel als Option, ne? Als Schritt auch das Kind abzulegen. Es hat trotzdem eine gewisse Enge, es hat dieses Schaukeln und so weiter. Hast du da neben der Federwiege noch Ideen, was Eltern unterstützen könnte? Einmal auf dem Markt, aber auch an Dingen, ne? Außer dieses
Das muss noch nicht mal immer was Gekauftes sein, wobei Federwiege natürlich eine geniale Erfindung ist. Ich wünschte, ich hätte eine mit meinen Kindern, das hätte mein Leben so viel einfacher gemacht. Hier an der Stelle gleich nochmal dazu gesagt, auch hier ganz oft, wenn wir als Eltern die Erfahrung machen oder etwas gefunden haben, was toll funktioniert, neigen wir leider Gottes oft dazu, das so ein bisschen zu missbrauchen. Im Sinne von, eigentlich wollten wir nur ein Schläfchen am Tag in der Federwiege machen, aber ja, vielleicht noch ein zweites und dann vielleicht noch ein drittes und abends vielleicht auch noch und dann irgendwann in der Nacht auch dazu. Und dann merkt man, okay, Kind kennt nichts anderes, wir haben keine Alternativen mehr, Kind wächst irgendwann aus der Federwiege raus und dann ist der Absprung wieder schwierig. Deswegen, all unterstützenden Geschichten sind toll, die sind dazu gedacht, uns unser Leben zu erleichtern. Aber bitte, bitte guckt einfach, dass wenigstens einmal am Tag auch eine andere Alternative da ist, damit wir es später den Kindern nicht so schwer machen müssen. Was unterstützende Sachen angeht, also Trage ist natürlich klar. Wenn du als Mama jetzt, also meine Kinder wollten die Trage nicht, ich kann mir vorstellen, dass ich das falsch angegangen habe. Deswegen empfehle ich mittlerweile offiziell Trageberatung. Geht zu den Leuten hin, die sich damit auskennen, weil es passiert häufig genug, wie gesagt, mir auch passiert, man kauft sich eine Trage, man denkt sich auch dabei, ist irgendwie alles das Gleiche. Ist es aber nicht, ist alles super individuell, meine beiden Kinder waren super groß und schwer bei der Geburt, also alleine da lag schon unser Fehler zu glauben, dass alle Tragen gleich sind und man erspart sich damit einfach auch so ein bisschen dieses Hin und Her probieren, weil sonst lässt man sich ja von so Produktrezensionen leiten. So ein bisschen die anderen haben gesagt, das ist eine gute, aber das ist eine gute für ihr Kind gewesen. Und Zeit und Geld sparen könnte man, indem man hingeht und Sachen anprobiert oder sagt, mir ist das und das wichtig und was könntet ihr empfehlen? Und das, dann hat man eine Auswahl, man nimmt etwas mit oder eine Empfehlung mit und damit ist man aber wirklich sicher unterwegs. Ich kenne ganz wenige Kinder, die die Trage nicht mögen, jetzt aber abgesehen von meinen. Aber ansonsten funktioniert die Trage ja ganz gut. Bei ganz kleinen Babys das Pucken natürlich. Pucken ist umstritten. Wird auch gerne mal missbraucht, weil man das Gefühl hat, wenn man fester puckt, dann schläft das Baby noch ruhiger. Auch hier bitte aufpassen, lockeres Pucken reicht aus. Für Kinder, die eben aus dem Mutterleib kommen und das wirklich die ganze Zeit super eng hatten, würden davon profitieren, wenn sie so einen Übergang haben. Einfach mal zumindest zum Schlafen. Klar, also pucken wir jetzt das Kind nicht für die Wachzeiten. Aber zumindest zum Schlafen würde man sagen, dieses Enge, dieses Geborgene, dieses, das, was man aus dem Mutterleib kannte, hilft enorm, wenn man beim Thema Ankommen in dieser Welt bleibt. Ne? Ansonsten, weiß ich gar nicht jetzt, fällt mir jetzt nichts ein, wo ich sagen würde, müsst ihr unbedingt kaufen, dann ist das Leben einfacher. Vor allem in den ersten 3 Lebensmonaten spielt ja Körperkontakt eine übergeordnete Rolle. Ganz, ganz viele Mamis melden sich bei mir, sagen, mein Kind schläft abgelegt nur 10 Minuten. Und ich muss sie auch immer wieder in die Realität zurückholen. Aber das ist normal.
Ja.
Wie kennt man kann, ist, oder diese Aussage mit hier, wenn du das Kind so viel trägst, dann gewöhnt es sich an den Körperkontakt. Wie irrsinnig ist das denn? Es kommt nach 9 Monaten aus dem Mutterleib, wo es nur mit Körperkontakt war. Wie kann man es ihm angewöhnen? Das ist schon gewöhnt, nur das gewöhnt. Das ist eigentlich eher ein Nonsens, dass Kinder auch mal abgelegt schlafen. Das tun aber tatsächlich einige. Und man lässt sich davon
sehr wenig.
Ja, man lässt sich aber davon verunsichern. Und das ist so ein Thema auch mit.
Thema vergleichen, ja.
Immer vergleichen, sich sofort verunsichern lassen, sich gleich denken, ich mache irgendwas falsch, mein Kind ist falsch, irgendwas, wenn ich oder das Gefühl haben, wenn ich nur wüsste, wie, dann wird es auch wie bei meiner Nachbarin, Freundin, wie auch immer funktionieren. Es gab ein ganz witziges Telefonat vor vielen Jahren. Da musste ich selber nicht schlecht staunen. Eine Mami hat mich angerufen, so ein Vorgespräch. Das Baby ist 6 Monate alt und sie da braucht immer noch eine ganze Flasche. Also wacht einmal auf und trinkt eine Flasche. Und sie wollte wissen, ob sie eine Schlafberatung braucht oder nicht. Es hat mich sehr viel Selbstbeherrschung vor allem gekostet, dass also entweder weinen oder lachen. Ne? Das wäre angebracht, irgendwie beides irgendwo. Aber ich habe mich so ein bisschen zusammengerissen und gefragt, wie kommen Sie denn auf die Idee, dass das jetzt etwas ist, was man irgendwie behandeln muss oder so? Weil bei der Freundin schläft das Baby schon durch. So einfach ist das.
Ja, sich das bewusst zu machen, ja, das ist so, so wichtig, dass wir uns nicht vergleichen brauchen und dass viele der Dinge, wie du auch am Anfang sagtest, aus irgendwelchen Quellen kommen, wo Mütter vielleicht ihre eigene Erfahrung mitgeben und sagen, weil es bei mir so war, klappt es bei allen.
Das bringt mich nicht weiter. Das bringt mich doch überhaupt nicht weiter. Und meine universelle Empfehlung für Eltern mit schlecht schlafenden Kindern, sucht euch andere Freunde. Sucht euch Freunde, von denen die Kinder auch schlecht schlafen. Dann seid ihr in der besten Gesellschaft, könnt ihr euch austauschen. Ich hatte mal mehrere Schlafberatungen innerhalb von 3 Monaten. Das war so eine Clique, es war so eine Krabbelgruppe und da waren 4 Frauen dabei, bei denen die Babys schlecht geschlafen haben. Dann kam die erste zu mir, hat dann von ihren Erfahrungen erzählt, dann kam die zweite, dann kam die dritte und dann kam die vierte am Ende. Aber die haben alle gesagt, wir standen zumindest nicht unter Druck, weil wir wussten, wir sind nicht in der Minderheit, weil häufig ist es so, dass man ist dann als Einziger in einer Krabbelgruppe, wo man sich nicht, also so ging es mir tatsächlich, ich habe mich irgendwann nicht mehr getraut, von den Schlafproblemen meiner Tochter zu erzählen, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass man mich versteht. Also die Leute im besten Fall, manchmal sind die Leute ja nicht böse, aber die denken einfach nicht darüber nach, was sie damit anrichten, wenn sie solche Sprüche von sich lassen. Aber im besten Fall hat man gesagt, nee, mein Kind hat anders geschlafen oder wie auch immer. Das war noch das, ne, das Netteste und das Sanfteste. Aber schlimmstenfalls haben die Leute dann mit ungebetenen Ratschlägen oder komischen Fragen, machst du denn auch alles richtig und das musst du so machen. Mit 6 Monaten hab ich von meiner Nachbarin das Kind, jedes Kind kann schlafen lernen, geschenkt bekommen und aufgefordert. Das war ganz schön. Aber die Leute meinen es ja, wie gesagt, nicht böse. Die meinen es ja lieb und aber vergessen dabei, dass das, was ihr Kind funktioniert hat, nicht zwangsläufig für mich funktioniert oder für mein Kind funktioniert. Nicht in dem Sinne, ich würde es noch nicht mal ausprobieren, weil es mich nicht interessiert, ob es funktioniert oder nicht, weil ich es einfach nicht machen möchte. Gehört einfach nicht in mein Konzept. Und aber so viele Leute und so viele Meinungen und sich selber da so ein bisschen zu finden und sich selbst auch einzugestehen, je nachdem, wie man selbst erzogen wurde, dass ganz, ganz viele Dinge, wie wir sie sehen oder wie wir sie automatisch handhaben, auch zu 90% aus unserer Kindheit resultieren.
Anerzogen sind, ja.
Und wenn Eltern zu mir kommen, hatte ich vor 2 Wochen so eine schöne Beratung wieder, das war ganz witzig. Das fing schon so an, die Kleine, die ist so temperamentvoll, die ist ungeduldig und wenn es ihr nicht passt, dann schreit sie sofort los und ich habe mir das angehört und dann zum Schluss gefragt, ja interessant, nach wem kommt sie denn? Sagt die Mama, ja wahrscheinlich nach mir. Ja gut, dann wissen wir das. Und das ist jetzt aber jetzt nicht gemeint mit im Sinne von, wir zeigen jetzt auf mit dem Finger, sondern ich glaube, wenn man die parallel, also wenn man zur Selbstreflexion fähig ist in dem und willig ist, dann fällt es einem auch viel einfacher, viele Dinge anzunehmen, weil ich bin ja auch so. Ich meine, und ne, deswegen hat man mich ja als Baby trotzdem geliebt und irgendwie ertragen. Und es gilt ja am Ende nicht, das Kind zu verändern. Nochmal, das ist so der Leitfaden in allem, was ich sage. Wir werden das Kind nicht verändern können. Was wir tun können, ist herauszufinden, wie es tickt. Was braucht's? Und dann einen Weg zu suchen, der auch zu uns passt. Wie gesagt, es gibt nicht nur einen Weg, der zu uns passt. Also manche sagen, ich finde mich damit einfach ab. Und das ist okay. Also ich finde das jetzt nicht irgendwie falsch oder verkehrt. Es ist ja auch kein Wettbewerb, bei dem man dann ein Abzeichen kriegt, ich bin die beste Mama auf der Welt, weil ich bilderbuchmäßig alles richtig gemacht habe. Es geht auch überhaupt nicht darum, alles richtig zu machen oder alles genauso wie im Buch zu machen. Es geht darum, dass es für euch funktioniert und für das Baby funktioniert. Schwierig wird es immer dann, wenn es fürs Baby funktioniert, für die Mama nicht. Es gibt aber auch manchmal umgekehrt. Für Mama funktioniert es fürs Baby nicht und es kann, also es muss am Ende irgendwie in einem Gleichgewicht bleiben. Was zum Beispiel, das ist auch so ein Thema, viele Mamis, die das zweite oder das dritte Kind kriegen, spielen am Anfang dieses Spiel. Ich glaube, ich kriege das hin, beiden gleich gerecht zu werden, so wie das mit dem ersten war. Und sind absolut wiederum unrealistisch unterwegs, setzen sich selbst unter Druck, setzen die Kinder unter Druck, klar. Und es ist manchmal so, dass Eltern zu mir kommen, wir haben jetzt das zweite Baby, was braucht es denn? Wir gehen alles durch, was eigentlich eine Grundbedürfnisebene betrifft. Also das braucht es überhaupt, um zu schlafen. Und da kommt vielleicht so ein Satz, naja, das kriege ich ja mit dem zweiten Kind gar nicht hin, was gibt's noch? Nichts. Also wenn es das braucht, dann braucht es das. Und es wird sehr wahrscheinlich keine Rücksicht darauf nehmen, dass es noch ein älteres Geschwisterchen gibt. Und dann müssen wir eben gucken. Und häufig landen wir im gemeinsamen Einverständnis bei so einem Mittelding, wo man sagt, okay, wir gehen langsam von der Raumvorstellung weg, dass wir beiden Kindern gleichermaßen gerecht werden können. Das heißt, entweder wir machen das abwechselnd irgendwie. So, manchmal kriegt das größere Geschwisterchen mehr und dafür muss das kleinere ein bisschen einstecken. Also kommt vielleicht nicht auf sein langes Schläfchen, sondern kriegt noch ein kurzes, aber das kriegen wir beim nächsten raus. Oder eben umgekehrt. Im besten Fall kriegt man es irgendwie parallel noch, aber es bringt uns nichts, wenn wir nur noch gestresst unterwegs sind. Wie gesagt, hinterherjagend diesem Abzeichen, ich bin die beste Mama auf der Welt. Und dabei, also es gibt ja meine beste Freundin, also das Beispiel, sie hat drei Kinder, hat alles gegeben, also ich will mich nicht vertiefen. Sie war so stolz auf sich, dass sie ihren Kindern alles gegeben hat, dass sie sogar ein Buch schreiben wollte. Und wir sind aber sehr nah, also ich durfte ihr das direkt auch ehrlich sagen. Ich habe ja nur gesagt, bitte vergiss nicht, am Ende des Buches ein Disclaimer zu machen, dass du kurz vor der Scheidung stehst und dass deine Schilddrüse nicht mehr funktioniert, aufgrund von dem Stress, den du dir durch die drei Kinder gemacht hast. Also auch das ist so ein Aspekt, bitte nicht vergessen, die ganzen glanzvollen Geschichten von Übermüttern, die alles schaffen, haben immer eine Schattenseite. Das zeigen die wenigsten. Es gibt ja mittlerweile so einen kleinen Trend zu diesem Real Life. Ja, aber auch da wissen wir nie genau, ob das alles ist. Aber das ist so ein Beispiel, wie gesagt, dieses, mir war das Wohl der Kinder am wichtigsten, dafür habe ich aber alles andere, ne, quasi ignoriert und stehe, jetzt sind die Kinder groß, so, das haben wir.
Richtig.
Na, ist immer so eine Sache. Wenn wir etwas versuchen, perfekt zu machen, wird irgendwas anderes auf der Strecke bleiben. Idealerweise vergessen wir nicht, dass wenn wir selbst lernen, auf unsere Bedürfnisse zu achten, dass wir dann auch viel eher in der Lage sind, auf die Bedürfnisse der Kinder einzugehen. Das ist den meisten Eltern ja sowieso nicht bewusst. Das ist mir allerdings aber auch erst durch die Kinder bewusst geworden.
Ja, ja. Ich habe da jetzt noch eine Sache, das hast du gerade so schön gesagt, man kann nie allen gerecht werden. Was aber auch noch, das hast du ganz am Anfang auch eingebracht, Unterstützung holen. Weil ich glaube, das ist auch noch das A und O. Wie kann man denn eher allen gerecht werden, wenn man nicht denkt, man müsste als Mama und Papa oder vor allen Dingen als Mama, ne, wenn der Vater jetzt berufstätig ist, alles alleine stemmen, sondern schauen, wie kann man denn sein Netzwerk erweitern und wie kann man da Unterstützung mit dazu holen?
Ja, es ist,
so wichtig. Wichtig, ja, es ist als alleinige Aufgabe auf die Fahne zu schreiben.
Wenn man die Möglichkeit hat, immer. Manchmal hat man keine, also leider Gottes. Wie gesagt, manchmal lebt man auch ganz weit, auch von den Großeltern entfernt. Auch da einfach auch wiederum realistisch die eigenen Ressourcen einschätzen. Wenn ich keine Unterstützung habe, wo kann ich mir oder wo kann ich meine eigenen Batterien noch aufladen? Was kann ich mir noch Gutes tun? Wie räume ich mir diese Zeit ein? Wie gucke ich, dass mein inneres Kind da auch nicht total vertrocknet und eingeht, sondern auch dann immer wieder auch mal gepflegt wird? Ganz, ganz wichtig. Aber Balance ist, glaube ich, etwas, wo die meisten Menschen aktuell in allen Bereichen so ein bisschen ausschauen und darauf halten, wobei das für jeden was anderes bedeutet. Aber am Ende muss sich das gut anfühlen. Und wenn ich das Gefühl habe, mir wächst das alles über den Kopf, ich schaff's nicht oder ich mache und tue und es gelingt mir nicht, das ist immer ein Zeichen dafür, bitte holt euch Hilfe. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja.
Bevor es eskaliert. Bevor es eskaliert.
Ich würde dir jetzt gerne noch eine allerletzte Frage stellen, weil wir jetzt hier schon, wir könnten, glaube ich, einen 3-Stunden-Podcast machen. Aber ich mag dir noch die Frage stellen. Du hast so schön gesagt, es ist so wichtig, sich vorher zu informieren. Hast du denn Literatur, wo du sagst, die würdest du empfehlen? Das ist ein Buch für die Schwangerschaft, das ist vielleicht ein Buch für die erste Zeit mit Baby.
Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt literaturtechnisch wieder so ein bisschen, oder meine Ressourcen sind vielleicht auch teilweise veraltet, aber es gibt ein Buch, was, glaube ich, so, ich habe ja bei Professor Dr. Brisch gelernt und er ist Autor von einem Buch für Eltern und das heißt SAFE. S-A-F-E. Und das ist so ein Buch vor der Geburt oder ganz am Anfang. Und es ist super interessant, dass wenn man vorher sich mit dem Thema befasst hat, wie Bedürfnisse kommuniziert werden, worum es geht und wie man darauf eingeht, dass ganz, ganz viele Themen weder mit Schlafen noch mit, so, mit was anderem gar nicht erst auftauchen würden. Man würde die ganzen Tricks und Instrumente und was auch immer gar nicht erst brauchen, wenn man von Anfang an weiß, wie das Bedürfnis oder wie die einzelnen Bedürfnisse auch ineinander verstrickt sind und wie man drauf eingeht. Und das ist das Safe-Buch für mich. Mhm. Wie gesagt, Entschuldigung, das kommt aus der Bindungsforschung. Da ist ganz, ganz, ganz viel Wissenschaft dabei. Für viele von uns, die ja auch mittlerweile sehr viel Wert drauf legen. Das ist etwas, wo ich sage, das gehört bei jeder werdenden Mama wirklich mit auf den Tisch, muss gelesen werden.
Super, super. Also ich selber persönlich empfehle auch immer noch das Artgerecht-Buch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, in die Richtung.
Gelesen habe ich es nicht, aber ich habe mich mit dem Konzept relativ gut befasst, ja.
Wobei ich finde, egal welche Literatur, im Grunde ist bei allem so oder auch bei Kursen, weil was auch immer, muss ich immer das raussuchen, was für einen selber passt. Also man muss es immer für sich individualisieren. Das finde ich total wichtig, weil gerade jetzt artgerecht könnte auch Stress machen. Ne? Es muss so oder so sein. Das darf aber nicht darin ausarten. Also das darf immer so sein, dass man es für die eigenen Bedürfnisse, für das eigene Kind und so weiter anpasst.
Genau, das ist ein Thema für eine weitere Stunde, dieses Polarisieren, was in unserer Gesellschaft gerade sehr, sehr, sehr schlimm unterwegs ist. Schade, dass wir die Zeit nicht haben, könnte ich viel dazu erzählen. Deswegen, ja.
Kommen wir jetzt so zum Ende. Wir kommen jetzt einfach wirklich direkt zum Ende. Es ist vielleicht ein bisschen abrupt für manche, aber ich glaube, es ist so eine schöne, runde Sache hier geworden. Wir sind da so tief in das Thema eingestiegen. Und was mir sehr, sehr gut gefällt jetzt an unserem Interview ist hier, dass wir so die Basis gelegt haben. Also von dem Wissen her, von dem, woran liegt es, sind wir so ein bisschen auf den Grund getaucht und haben einfach geschaut. Und ich glaube, dass du da draußen ganz, ganz viel für mitnehmen kannst und für dich und in deiner Schwangerschaft. Also ich werde das hier auch nochmal besonders erwähnen in meiner Community, dass man das ruhig, dieses Interview in der Schwangerschaft anhören sollte, weil es macht Sinn, sich vorher darüber Gedanken zu machen, sich vorher zu informieren, dass man doch ein relativ realistisches Bild davon kriegt, was einen danach erwartet, nach der Geburt.
Ja, das macht wirklich viel, viel Sinn.
Ja. Ich danke dir, liebe Irina, für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du hier so tief getaucht bist mit mir. Und freue mich, dass ich, und das werde ich in den Shownotes erwähnen, die Frau noch zu dir schicken kann, wie ich es auch schon getan habe. Und sie bei dir zum Beispiel im Kurs oder in der Einzelberatung da noch, weitergeholfen bekommen, wenn sie das Gefühl haben, okay, mir reicht jetzt das grobe Wissen nicht, sondern ich mag da noch ein bisschen mehr an die Hand genommen werden. Vielen lieben Dank dir.
Ja, sehr gerne. Und vielen lieben Dank für die Einladung und für die Gelegenheit. Wie gesagt, das ist für mich mit am wichtigsten, dass wir hier an der Basis sind und vielleicht auch Frauen vor der Geburt noch erreichen. Das bringt am Ende sehr, sehr viel mehr, als später sich mit dem Problem zu schlagen.
Ja. Vielen Dank. Tschüss.
Ja. Tschüss.
Vielen lieben Dank an dich, dass du dir dieses Interview angehört hast und ich hoffe,
war ganz viel für dich drin. Ich fand das Gespräch sehr, sehr bereichernd, immer wieder auf den Punkt gebracht und das Thema oder das Problem beim Schopf gepackt. Ja, also ich bin dankbar, dass sich Irina dafür Zeit genommen hat und ich hoffe, ich kann viele Eltern jetzt hier mit auf dieser Plattform unterstützen. Ja, also was für mich als Quintessenz nochmal übrig bleibt und das kennst du sicherlich auch aus anderen Folgen, ist, du brauchst dein Baby nicht mit anderen Babys zu vergleichen oder du solltest es auf keinen Fall tun. Du brauchst dich nicht zu vergleichen und auch eure Familiensituation nicht. Du kannst dir Inspirationen holen, wo auch immer, aber es gibt da kein Patentrezept. Und ich finde, darauf ist die Irina sehr gut eingegangen. Wenn du uns unterstützen möchtest, dann bitten wir dich, lass uns ein paar Sterne bei Apple Podcast oder bei Spotify da. Schreib gerne eine Rezension bei Apple Podcast dazu. So kann von anderen Mamas der Podcast besser gefunden werden. Wunderschön ist es natürlich auch, wenn du jetzt gerade an eine Freundin denkst, die damit struggelt und die Familie vielleicht sehr darunter leidet, dass das Baby keinen guten Schlaf hat oder sie keine gute Lösung für sich finden, dann leite ihr doch bitte diese Episode weiter und damit gibst du ihr mehr Reichweite und deiner Freundin vielleicht einen kleinen Tipp. Zum Abschluss noch, wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, findest du alle Infos in den Shownotes, also schau da gerne rein. Auch das erwähnte Buch werde ich dort verlinken. Und ja, wenn du mehr über mich wissen möchtest, dann schau gerne auf meiner Homepage nach. Es gibt da auch immer noch meinen Online-Kurs und es wird demnächst wieder Frauenkreise geben und Workshops geben. Also bleib dran, du findest mich auch bei Instagram, alle Links dazu in den Shownotes und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen restlichen Tag und danke, dass du so lang diesen Podcast gehört hast. Ich glaube, es ist der Top 1 Podcast unter der Länge der Podcasts und ich glaube auch, dass es vom Thema her ein meistgehörter Podcast wird. Also alles Liebe für dich, alles Liebe für deine kleine Familie oder deine große Familie. Und ich drück dich, du bist toll, wie du bist und du wirst immer Lösungen finden für dich, für deine Kinder und deine Familie. Tschüss!